Ich wäre gern dabei gewesen, als Jesus durch die verschlossene Tür eintrat und seinen Freunden sagte, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch, wenn die Box knallt. Friede sei mit euch, die ihr Unruhe in euch tragt. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Zeichen der Auferstehung. Jesus tritt einfach rein. Nicht mit Gewalt. Er hat die Tür nicht durchgeschlagen. Er konnte durch sie durchgehen. So wie er hoffentlich auch heute unsere Herzenstür erreicht. Nicht mit Gewalt, aber einfach so als der Auferstandene und sein Friede sei mit dir, jedem Einzelnen persönlich zusagt. Es war schon im 14. Jahrhundert, da entstand ein Brauch, der in vielen Kirchen traditionell eingeführt wurde, das sogenannte Osterlachen. Ich weiß nicht, ob dir dieser Begriff etwas sagt, aber der Priester oder der Pfarrer war dazu nicht genötigt, sondern er hatte die Aufgabe, seine Zuhörer durch einen Witz zum Lachen zu bringen. Am Ostersonntag. Und das hat natürlich eine tiefe Bedeutung, denn durch die Auferstehung sollte Freude freigesetzt werden. Und dem Gevatter Tod, der sollte ausgelacht werden. Das steht so als Theologie dahinter. Denn seine Macht vom Gevatter Tod wurde durch die Auferstehung beerdigt. In meiner Fantasie kann ich mir vorstellen, wie Petrus, der diesem Jesus Christus begegnet ist, sagt, er lebt wirklich, er lebt. Denn ich habe es erlebt. Und da hat er so viel Freude in mir ausgelöst, dass ich gleich mal ein Wortspiel kreiere. Ostern ist die größte Überraschung aller Zeiten. Nur, dass Gott nicht ein Spielzeug in ein Eif gesteckt hat, sondern Hoffnung in ein leeres Grab. Das feiern wir heute. Nicht die Schokoladenüberraschungen, sondern die Überraschung, dass das Grab leer ist. Herzlich willkommen auf meiner Seite zu dem heutigen Ostergottesdienst. Ja, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir befinden uns wieder in Peters Story, also Petrus Geschichte mit Jesus. Und das, was er bezeugen kann, bekennen kann, ist mehr als so ein Glaubensbekenntnis, dass wir miteinander sprechen, weil er war ja live dabei. Wobei, ich hoffe, jeder, der das Glaubensbekenntnis spricht, hat diesen Jesus Christus auch schon mal live erlebt und kann sagen, ja, meine Begegnung mit Jesus war anders als die von Petrus, aber sie war genauso intensiv, für mich überraschend. Und ich weiß, das Grab ist leer. Er hat mich davon überzeugt, weil er mich erreicht hat, weil er zu mir gekommen ist, weil er meine Herzenstür geöffnet hat und ich nur wahrgenommen habe, da ist Friede, da ist Liebe. Wie hat es Petrus formuliert in seinem zweiten Brief? Christus ist wirklich auferstanden. Das ist kein Märchen, keine Erfindung, auch keine Fabel. Das zitiert er so in seinem zweiten Brief. Und dann lässt er uns wissen, das Grab ist tatsächlich leer. Jesus Christus, ich habe ihn doch gesehen, nicht als Scheintote, wie das manche denken. So einer, der kaum noch auf den Beinen stehen kann, der über noch verwundet ist und jetzt erstmal irgendwo gepflegt werden muss. Nein, als er mir begegnet ist, war er quick lebendig. Das habe ich Petrus erlebt. Und so stelle ich mir vor, wie Petrus jetzt vor uns steht und uns mit hineinnimmt in seine Geschichte mit diesem Jesus. Und er erzählt sie ungeschminkt, unerschrocken, ehrlich. Und er sagt uns dann, Jesus hat alle meine Ängsten, die in meinem Herzen waren, die in meiner Gedankenwelt waren, Jesus hat mich von diesen ganzen Ängsten befreit. Und Angst hatte ich Menge, jede Menge. Ihr kennt die Geschichte, gell? So eine große Klappe hatte ich. Aber dann, da an diesem Lagerfeuer, diesem Kohlenfeuer, als ich gefragt wurde, du bist auch einer von denen. Nein, da schnürte die Angst mir die Kehle zu und das Herz zu. Und ich sagte, nein, den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht, überhaupt nicht. Dreimal wurde ich gefragt. Und dreimal hatte ich die Chance, doch noch zu sagen, ich bekenne mich zu diesem Jesus. Ich habe es nicht über Herz gebracht. Da war blockiert, das war hart geworden wie ein Stein. Da war ein Stein vor meinem Herzen. Ich habe bitterlich geweint. Bin weggerannt. Ich wollte mit niemandem zusammen sein. Innerlich habe ich mich schon gekreuzigt für das, was ich getan habe. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich überhaupt zurückgekommen bin zu meinen Freunden. Irgendwas hat mich gezogen. Irgendetwas hat mich angesprochen. Ich konnte gar nicht anders. Nein, ich will in dieser Phase nicht alleine sein. Nicht in meiner Verzweiflung, nicht in meinen Ängsten, nicht in meiner Gebundenheit, in meinem zerbrochenen Herzen. Dreimal in der Öffentlichkeit mich nicht zu ihm gestellt. Und dann passierte es. So bin ich Jesus begegnet. Nein, so ist Jesus mir begegnet. So ganz überraschend. Er hat mich angeschaut mit seinen Augen und ich sah nur Barmherzigkeit und Liebe darin. Simon, ich möchte dich was fragen. Sohn des Jonas, Johannes, hast du mich lieb? Nee, jetzt war ich nicht mehr der mit dem Großmaul. Ja. Ja, Jesus, du weißt es doch. Ich hab dich lieb. Ich liebe dich wirklich. Und dreimal fragte mich Jesus, und es gab keine Anklage, es gab keine Zurechtweisung, es gab kein Zurechtstutzen und kein Kopfwaschen. Sondern immer wieder nur, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das war doch das Ja zu meinem Leben. Das war doch das Zurückholen in die Gemeinschaft mit ihm und mit seinen Freunden. Das war eine neue Berufung. Nicht mehr der Menschenfischer. Ich darf jetzt der Hirte sein. Der von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Bevollmächtigt mich, Petrus. Mich, den Simon. Mich, den Verleugner. Befähigt mich dazu. Jetzt wirst du mein Hirte sein. Weide meine Schafe. Pass auf meine Leute auf. Eine neue Berufung. Und in diesem Moment hat er den Stein von meinem Herzen weggerollt. Und in mir ist eine Auferstehung passiert. Ich war frei. Ein Herzen voller Freude. Ich konnte wieder jubeln. Ich konnte ihm wieder danken. Ich konnte ihn tatsächlich unverschämt in die Augen schauen. Irgendwie hat sich eine lebendige Hoffnung in mir breit gemacht. Oh, in mir hat sich eine lebendige Hoffnung breit gemacht. Das ist ein guter Gedanke. Den muss ich einmal aufschreiben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ach ja, er hat mich mit Augen der Barmherzigkeit angeschaut, der nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist wirklich ein guter Satz. Nein, das ist mehr als ein Satz. Das ist das, was ich erlebt habe. So hat er mir nicht Beine gemacht, sondern mein Leben wieder auf ein neues Fundament gestellt. Lebendige Hoffnung durch seine Auferstehung. Wisst ihr, was das bedeutet? Also Jesus hat mir eine neue Chance gegeben und ich fühlte mich nicht nur wie neu geboren. Ich war es in diesem Moment. Ich war wie neu geboren. Alles lebte in mir. Ich hatte wieder Frieden und Freude in meinem Herzen. Und wenn ich heute Petrus zu euch spreche, dann stelle ich hier im 21. Jahrhundert so viele Veränderungen fest. Und dann wundere ich mich, dass so viele Menschen sagen, die Auferstehung, die hat doch gar nicht stattgefunden. Das war nur ein Märchen. Und es gibt so viele Argumente, die dagegen sprechen. Ich muss euch mal was sagen. Ich war ja dabei. Ich kann euch nicht verstehen. Und ich will euch einfach ein paar Argumente mal bringen, wie ich Jesus wahrgenommen habe und was ich daraus schließe. Was ich hier wahrnehme, auch hier in dieser Umgebung. Da ist ein Kreuz. Also warum habt ihr hier ein Kreuz hängen? Und dann sehe ich viele Gebäude, auf denen ein Kreuz ist. Und das Kreuz heißt doch, dieses Haus ist jemandem gewidmet. Ja, das ist doch Jesus Christus. Warum macht er das, wenn er nicht lebt? Das macht keinen Sinn. Dann sehe ich, dass einige ein Kreuz als Schmuck tragen, an ihrem Hals, an ihrem Körper, direkt über ihrem Herzen tragen. Und andere haben es in ihre Haut tätowiert, damit es ja nicht weggeht. Das macht doch keinen Sinn, wenn Jesus tot wäre. Und wie heißt es heute? Unsere Zeitrechnung? Es gibt die Zeitrechnung vor Christus und nach Christus. Ey, warum wird denn sowas entworfen? Warum wird so etwas erfunden, wenn Jesus tot ist? Das macht doch keinen Sinn. Ihr müsst mal nachdenken, warum was entstanden ist. Das ist doch keine Fabel. Das hat sich doch keiner ausgedacht. Das hat seinen Grund, wesentlichen Grund. Es sind so viele Lieder gedichtet worden, so viele Gedichte und Lieder wurden geschrieben, so wie sie eben gesungen haben. Ey, warum entsteht das? Es werden doch keine Lieder über einen Toten gesungen. Das macht keinen Sinn. Es werden bis heute immer noch Doktorarbeiten darüber geschrieben. Es wird geforscht und in aller Welt werden diese Geschichten erzählt und in aller Welt gibt es Menschen, die an diesen Christus glauben. Das muss doch eine Ursache haben. Das muss doch eine Bedeutung haben. Das kann doch nicht einfach nur so eine Erfindung sein. Ich darf euch ja sagen, Jesus hat mich umarmt, geküsst. Nicht wie Judas ihn geküsst hat. Nein, das war ein Kuss der Annahme, der Wertschätzung. Ich habe mit ihm gegessen und bei ihm gesessen. Und dann wirkte er immer noch Wunder, so wie bei meiner allerersten Begegnung mit ihm. Da stand er am Ufer. Na Jungs, habt ihr ein paar Fische? Und ich musste sagen, nee, leider haben wir gar nichts gefangen. War alles vergeblich. Oh, kein Problem, sagt dieser Mann, den ich gar nicht erkannt habe. Fahrt einfach noch mal raus und werft das Netz auf der anderen Seite raus. Und er sagte es so locker, so frei. Wir haben es gehört und ich weiß bis heute nicht, warum wir es wieder gemacht haben. Wir sind rausgerudert und haben das Netz auf die andere Seite rausgeworfen und auf einmal wimmelte es in diesem Netz. 153 Stück der besten Auswahl. Das war besser als jedes Wimmelbuch, was da los war. Und ich wusste in diesem Moment, als Johannes sagt, hey, das ist Jesus. Wenn Jesus etwas sagt, dann passiert immer etwas. Das bleibt nicht wirkungslos. Das geht nicht unter. Das macht nicht dicht, sondern das öffnet, das befreit und das erfüllt uns. Dann geschehen Wunder. Seine Worte sind wie wunderbare Zusagen, auf die Verlass sind. Oh, das ist schon wieder so ein guter Gedanke. Den muss ich mir notieren, dass es nicht verloren geht. Also weder die Zeitrechnung, noch die Feiertage, noch die Kirchengebäude, noch Halsketten, Lieder, Gedichte, Bücher, alles das macht keinen Sinn, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und dann ist es da. In seiner Güte hat er uns auch die größten und die kostbarsten Zusagen gegeben, damit wir durch sie Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Wow. Versteht ihr jetzt, was das für mich bedeutet hat, als er nicht nur Simon sagte, sondern mich auch wieder mit Petrus ansprach? Weide meine Schafe, meine Lämmer. Ich bekam Anteil an seiner göttlichen Natur, Anteil an dem guten Hirten, sodass ich mir selber als Erstiger wie ein barmherziger Samariter begegnen konnte, den Jesus Christus ja auch darstellt. Barmherzig mit mir selber umgehen, mich annehmen, mich nicht mehr verurteilen, nicht ständig über mich jammern, mich nicht beklagen, sondern sagen, ja, ich bin wiedergeboren. Und dann darf ich das auch lernen gegenüber den Schafen, Lämmern. Genauso in dieser Art umzugehen. Und Jesus hat es mir zugetraut. Und er hat es mir zugesprochen. Ja, einige kennen das vielleicht. Ich war ja immer einer, der als Erster geredet hat. Und als Jesus mal fragte, was sagen die Menschen so über mich, gab es jede Menge Antworten. Und dann wurde es persönlich. Ja, vielleicht so heute auch für dich, wenn Jesus dich fragt, und was sagst du, wer ich bin? Ich melde mich. Er war ja der Lehrer. Ich weiß es, ich weiß es. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nachzulesen Matthäus 16, 16. Hey, ich wusste überhaupt nicht, was ich da sage. Was das bedeutet, was ich da sage. Und Jesus bestätigt es auch, hey Petrus, das konntest du gar nicht gewusst haben. Das muss dir jemand offenbart haben. Das geht nicht über das logische Verständnis. Da ist etwas in dir passiert. Da hat der Heilige Geist etwas zu dir gesagt. Halte daran feste. Baue darauf. Baue darauf auch meine Gemeinde. Versteht ihr diesen Ausspruch? Wir glauben an Jesus Christus. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Das würde kein einziger Jude sagen. Das würde kein einziger Moslem sagen. Das wäre Gotteslästerung für sie, dass ein Mensch Gott ist. Es gibt keinen Gott außer den einen wahren Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Beide glauben an diesen einen einzigen Gott und bekennen sich zu ihm, so wie wir es auch tun. Wir bekennen Gott den Vater, wir bekennen Jesus den Sohn, wir bekennen den Heiligen Geist, drei, aber alle in einem Wesen, einem Sein, ein Gott nur. Kein Jude glaubt an Abraham, kein Jude glaubt an Mose, kein Jude glaubt an David und kein Moslem glaubt an Mohammed. Sie glauben einzig und allein den einen wahren Gott. Die Moslems nennen Allah, die Juden nennen ihn Jahwe oder sprechen diesen Namen gar nicht aus. Also, wie kommen sie dazu, dass sie so ein Bekenntnis sprechen? Die Konzentration, die Fokussierung auf einen Menschen, den sie jetzt verehren. Du, Jesus, bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Offensichtlich hat das etwas mit diesen Feiertagen zu tun, die wir feiern. Offensichtlich hat das etwas damit zu tun, dass Jesus Christus mehr ist. Also die wesentlichen Feiertage in Deutschland sind christliche Feiertage. Wir feiern Weihnachten, wir feiern Karfreitag, wir feiern Ostern. Können alle mit diesem Christus zusammen. Ja, es gibt auch noch das Pfingstfest. Auch da freuen wir uns immer über die Urlaubstage, die freien, die wir haben. Aber das Pfingstfest macht keinen Sinn, wenn Jesus nicht geboren wäre. Wenn es Karfreitag nur gegeben hätte. Es hätte auch keinen Sinn, wenn Karfreitag das Ende gewesen wäre. Deswegen feiern wir die Auferstehung, weil diese drei hochheiligen Feiertage ermöglichen erst das Pfingstfest. Also, mir, Petrus, fällt das sofort auf. Und deswegen frage ich mich wieder erneut, warum fällt es euch so schwer, daran zu glauben? Feiertage gibt es auch in der Alten Testament. Aber habt ihr schon mal gelesen, dass es ein Abrahamsfest gibt? Klärt mich auf. Gibt es irgendwo im Alten Testament einen Beleg, dass es ein Mosefest gibt? Und ein Davidfest? Gibt es Islam ein Mohammedfest? Nein. Das wäre ein Widerspruch für sich. Also wie können wir es dann erklären, wenn wir das so bezeugen? Es geht um einen Menschen, dem wir vertrauen. Ich glaube an Jesus Christus. Für mich ist eine Feststellung, die ich mal hier zusammengefasst habe, vom Negativen her gedacht. Also geht es bei diesem Glauben an Jesus Christus nicht um eine Moral. Es geht auch nicht um eine Weltanschauung. Es geht nicht um ein Programm. Und es geht auch nicht um einen bestimmten Lebensstil. Alles das sind vier Werte, die durchaus gut sind. Es geht einzig und allein um diesen Jesus Christus. Hier entscheidet sich Leben und Tod. Hier entscheidet sich, auf welcher Seite du stehst. Und du musst eine Entscheidung treffen. Entweder glaubst du diesem Sohn Jesus Christus oder eben nicht. Entweder folgst du ihm oder eben nicht. Es gibt nicht so ein Halb-Halb. Es gibt nicht so ein Zwischendrin. Es gibt eine Zwischenwelt. Aber hier scheiden sich die Geister sowieso schon die ganze Zeit. Nur wir merken es manchmal nicht, dass wir uns auch hier entscheiden müssen oder scheiden. Und jetzt muss ich euch als Petrus sagen, weil ihr nehmt es vielleicht nicht so wahr, aber zu meiner Zeit hatte dieser Jesus nur schlechte Karten im Petto. Das fing schon mit seiner Geburt an. Eieieiei. Ist der wirklich von der Maria? Und was sagt sie da? Von Gott gezeugt? Boah. Wer soll das denn glauben können? Josef, ein Zimmermann. Also kein Priester. Nicht irgendwie aus einem Adelsgeschlecht. Nicht extrem reich. Nee. Er kann nicht viel herweisen. Heute ist das Bauwerk das goldene Handwerk, aber nicht zu meiner Zeit. Das war nur einfach. Er hat halt gezimmert, er hat was gemacht. Häuser gebaut, Dachstühle gebaut oder sonst was. Aber es war nichts Besonderes. Und dann kommt er aus einem Ort, nicht Jerusalem. Nee, aus Nazareth. Eine völlig unbedeutende Stadt. Nein, Stadt nicht. Dorf ist es nur gewesen. Ein Kuhnest. 200, 400 Einwohner. Also wenn mich heute, ich will ja hier niemanden beleidigen, aber wenn meine Freunde aus Österreich oder sonst was mich fragen, ey, wo arbeitest du denn? Und ich sage, in Neuhofen. Dann sagen sie, wo liegt das denn, das Kaff? So hat man von Nazareth gesprochen. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Da gibt es noch niemals ein Bürgerhaus. Es gibt kein Gebäude. Es gibt keine Stadtmauer. Es gibt keine Straße da drin. Und es gibt auch überhaupt keine Straße dahin. Man muss querfeld eingehen, um dahin zu kommen. Also da soll jetzt ein der Christus herkommen? Völlig unlogisch. Schlechte Karten. Aber vielleicht liegt es daran, oder liegt es daran, dass wir so wenig von Jesus wissen, weil er aus diesem Kuhnest kommt. Oder hast du schon mal gewusst, ich frage mal hier die jungen Leute, zu welcher Jugendgruppe ist Jesus gegangen? Wissen wir nicht. Aber das wisst ihr bestimmt. In wen war Jesus Christus als Teenie oder Jugendliche verliebt? Okay, aber wir wissen es nicht. Wir wissen nichts aus dieser Geschichte. Wir wissen über seine ersten 30 Jahre fast gar nichts. Eine kleine Geschichte wird erzählt und die wird nur in einem Evangelium berichtet. Also so bedeutend war es auch nicht. Jesus als 12-Jähriger im Tempel. 90% von ihnen wissen wir gar nichts. Das Einzige, was wir wissen, sind die 2 oder 3 letzten Jahre, wo er öffentlich aufgetreten ist. Darüber gibt es schriftliche Überlieferungen. Warum? Weil er nur da öffentlich aufgetreten ist und da sichtbar und hörbar gemacht worden ist. Ansonsten war er still. Wir wissen nichts davon. Und wenn wir das jetzt mal mit den anderen Religionsstiftern, wobei Jesus Christus kein Religionsstifter ist, Mose war einer, Jesus nicht, aber wenn wir mal vergleichen, Buddha war 40 Jahre öffentlich aktiv. Konfuzius sogar 50 Jahre, Mohammed 27 Jahre. Und wenn wir jetzt mal Mose heranziehen, dann sehen wir, er war sehr viele Jahrzehnte öffentlich aktiv. Und Jesus 2 oder 3 Jahre, mehr nicht. Er war nicht reich, er hatte kein Amt, er hatte keine Organisation gegründet, er hat uns noch nicht mal etwas Schriftliches zurückgelassen. Bis auf eine Begebenheit, da hat er mal in Sand geschrieben. Aber das ist weggepustet worden, was er da geschrieben hat. Und dann kommt noch etwas. Er starb sehr, sehr früh. Ganz früh, mit 30, 33 Jahren. Und dieser Tod war auch noch unehrenhaft. Also Kreuzigung, ein Fluch. Für Buddha, Konfuzius und Mohammed war der Tod die Vollendung ihrer ganzen Lehre, ihres Seins. Aber für Jesu Anhänger war es die Katastrophe schlechthin. Sie sind alle abgehauen, aus Angst, vielleicht selber gefasst zu werden. Und Jesus starb nicht im Kreis seiner engsten Anhänger, wie es Konfuzius, Buddha und Mohammed berichten können. Nein, er starb einsam, im Stich gelassen. Ein paar Frauen standen unterm Kreuz und auch Johannes. Aber das war's. Also es sind wirklich keine guten Aussichten für eine starke Konzentration auf diesen jungen Mann. Es spricht eigentlich erstmal alles dagegen. Jesus hatte sehr schlechte Karten. Auch dieses frühe Sterben mit 33 Jahren wurde damals nicht als Daumen hoch bewertet, sondern als, da stimmt doch was mit ihm nicht. Da muss ja jemand was gegen ihn gehabt haben. Aber wie kommt es dann auf einmal zu einer solchen Veränderung, dass einem Petrus und an Johannes und Jakobus, die ganzen Jünger, sagen können, wir glauben an Jesus Christus. Und zwar so stark und so intensiv, dass sie bereit sind, dafür zu sterben. Nicht mehr verleugnen, sondern jetzt stehen sie ihren Mann. Mein Fazit ist, es muss etwas sehr, sehr Bedeutendes geschehen sein. Und zwar so bedeutend, dass die Jünger von heute auf morgen völlig neue Karten in der Hand hatten. Da wurden die Karten neu gemischt. Und das kann meiner Erklärung nur die Auferstehung sein, die sich in Jesus, dem Christus, dem Sohn Gottes, begründet. Und vielleicht ist es auch deswegen so auffällig, dass es überhaupt keine Trauergebräuche gab. Also das ist im Orient sehr, sehr wichtig. Da wird tagelang, wochenlang manchmal getrauert. Bei Mose viele, viele, viele Wochen getrauert. Hier finden nur die ersten Tage Trauer statt, aber danach nichts mehr. Ja, was ist denn in diesen Jüngern passiert, dass sie jetzt das, was sie gelernt haben, was zu ihrer Kultur gehört, nicht praktizieren? Es macht nur Sinn, sie sind dem Auferstandenen begegnet und dann ist Trauer nicht mehr nötig. Der Bräutigam ist bei ihnen, also brauchen sie nicht mehr fasten. Jetzt ist Feierzeit. Wir können uns freuen. Der Herr ist auferstanden. Das ist nach meinem dafür der einzige Grund, plausibel, den man nachvollziehen kann. Jesus Christus ist auferstanden. Aber ich wiederhole mich, wenn dir der Auferstandene nicht begegnet, persönlich, werden alle Mächte, Kräfte, Gedanken an dir zehren zu sagen, das glaube ich nicht. Das kann nicht wahr sein. Aber da, wo er dir begegnet, bis in diesem Moment, heute, wenn du seine Stimme hörst, stehst du vor der Entscheidung, Ja zu Jesus zu sagen oder Nein. Und diese Chance gibt er jedem Menschen immer wieder, weil er so gütig ist, weil er so voller Barmherzigkeit ist, weil er dich gerne auf seiner Seite haben möchte. Jesus Christus ist auferstanden. Ja, es gibt noch andere komische Nachrichten, die darf ich ja auch nicht verschweigen. Die Trauerrituale habe ich schon angesprochen als Petrus, aber was wirklich merkwürdig war, dieser Auferstandene begegnet zuallererst Frauen. Mehrfach. Frauen waren die, die ihn als erstes gesehen haben. Sie waren die ersten Apostel im Neuen Testament, denn er hat sie gesendet. Apostel, ihr seid Boten, ihr seid Gesandte. Und dann kamen diese Frauen zu uns Männern. Sie, die jetzt eine Schlüsselrolle innehatte, und wir als Männer kommen ganz schlecht weg. Warum? Das ist doch Weibergeschwätz, haben wir gesagt. Wir haben ihnen nicht geglaubt. Die können doch nicht die Wahrheit sagen. Was sollen die denn schon bezeugen? Es sind ja nur Frauen. Und das alles wird nicht wegretuschiert, wird nicht verschönt. Es wird ungeschminkt reingeschrieben von den Evangelisten. Das ist sehr auffällig. Warum konnten die Männer nicht dran glauben? Sie konnten auch nicht mal dran glauben, als Jesus ihnen als Auferstandener begegnet ist. Er musste immer und immer wieder kommen und es ihnen erklären. Sie waren immer noch voller Zweifel. heißt es. Weil niemand, kein einziger Jude, mit einer Auferweckung eines Gekreuzigten, eines Toten gerechnet hat. Es gibt auch keinen Beleg im Alten Testament bei den Propheten, wo das mal verheißen wird, dass ein Mensch auferweckt wird vom Tod. Es gab Totenauferstehung, aber nicht im Sinne von, dass ein Mensch selber auferstehen wird und sich dadurch alles ändert. Da finden wir keinen Beleg. Da gibt es noch gar nicht diese Perspektive ewiges Leben. Es gibt das jetzige Leben. Also die Jünger Jesu waren Juden und sie sind in dieser ganzen Kultur groß geworden. Sie wurden dann unterrichtet. Deswegen war klar, Auferstehung gibt es nicht, ist nicht möglich, ist nicht zu finden als eine Verheißung. Aber wie gut ist es, dass ich das nicht finden muss, weil dieser Jesus mich findet. Er kommt mir entgegen. Er spricht mich an. Er begegnet mir als der Auferstandene. Das verändert alles. Von heute auf morgen gleich sofort. Als Jesus Christus mir begegnet ist, die Jugend weiß es, aber ich habe es euch, glaube ich, noch nicht erzählt, als mir Jesus Christus begegnet ist als 13-, 14-Jähriger, hatte er mir auch eine Berufung ins Herz gegeben. Neben dem, ich habe was Großes mit dir vor, kam ein kleiner Auftrag, übernimm den Gebetskreis in der Schule. Also, sage ich mir, was Jesus sagt, ist Gebot. Geh dann in diesen Gebetskreis und die 10 Klässler sagen, oh Jörg, wir möchten, dass du diesen Gebetskreis jetzt übernimmst. Wir werden ja dann nicht mehr da sein. Und ich war dann ganz allein in diesem Gebetskreis. Ich bekam den Schlüssel, durfte mir den abholen im Sekretariat. Und dann habe ich gesagt zu Gott, zu diesem auferstandenen Jesus, Jesus, ich will dir was sagen. Ich mache keine Werbung für diesen Gebetskreis. Aber wenn nächste Woche keine kommen, werde ich hier mich nicht mehr mit dir treffen. Das kann ich auch woanders machen. Und es kamen 3 Menschen. Ich habe sie nicht eingeladen zu diesem Gebetskreis. Sie kamen zwar aus meiner Klasse, aber ich habe sie nicht eingeladen. Ich habe nach meinem Fall auch nicht davon gesprochen, weil sie wussten halt, einer meiner Freunde, wir sind immer mit dem Bus nach Gevelsberg gefahren, er wusste es halt, dass ich jetzt nicht Zeit für ihn hatte, weil ich einen Gebetskreis hatte. Und sie sind gekommen. Das verändert das Leben komplett von jetzt auf gleich, wenn dir Jesus Christus begegnet. Die Auferstehung bedeutet, so habe ich es am Karfreitag auch deutlich hervorgehoben, bedeutet, dass Gott diesem Jesus Recht gibt. Er beglaubigt ihn. Er stellt ihn wieder her durch die Auferstehung. Dann wird deutlich, alles, was dieser Mann geredet hat und alles, was er gewirkt hat, kam von mir. Denn ich war in diesem Mann. Ich, Gott, der Vater, war in diesem Mann und bin mit ihm auch gestorben. Und jetzt auferstanden. Warum? Weil Gott selber kann nicht sterben. Der Mensch Jesus kann sterben, aber nicht Gott. Aber er ist stellvertretend für euch Menschen gestorben. Er hat das auf sich genommen, was uns alle mal begegnen wird. Sei es einem realen Tod oder vielleicht einem brutalen, ungerechten Tod. Aber dadurch, dass er jetzt die Schlüssel in der Hand hat, die Schlüssel der Gewalt, die Macht im Himmel und die Macht auf der Erde, ist das eine wunderbare, gute Botschaft. Gott hat den Toten, Gekreuzigten, den Gefolterten vom Tode auferweckt. Und damit hat alles Böse schon verloren. Alle Ungerechtigkeit wird mal ein Ende haben. In Jesus Christus ändert sich alles. Und das erinnert mich, Petrus, wieder daran, was ich geschrieben habe. Deswegen habe ich es auch geschrieben und sage es mir immer wieder selber. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist der einzige Grund, der überhaupt Sinn macht. Aber er erweckt mich auch und er stellt mein Leben auf einen ganz weiten Lebensraum. Gott ist stärker als alles Böse. Nicht der Tod wird das letzte Wort haben. Nicht die Brutalität, nicht die Rücksichtslosigkeit, nicht die Kriege auf dieser Erde werden über die Weltgeschichte entscheiden. Es ist der, der den Tod überwunden hat, der lebt. Er ist nämlich der Schöpfer des Lebens. Und wenn er spricht, entsteht neues Leben. Wenn er spricht, verändert sich in deinem Leben alles. Und kein Wunder, dass ich Petrus, dass meinen zweiten Brief mit dieser Perspektive enden lasse. 2. Petrus 3, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit heißt keine Kriege mehr, kein Kämpfen mehr, kein Neid mehr, kein Hass mehr, keine Bitterkeit mehr, nichts mehr, ich haue dich, kein Mobbing mehr, keine Einsamkeit mehr. Es ist alles das beiseite geräumt, was unser Leben zerstört. Es gibt keine Krankheit mehr, nichts Bedrohliches mehr. Wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und wie hat es Jesus gesagt? Wir haben ja dieses Jahreslosung hier vorne hängen. Und Jesus kontert darauf mit seinem eigenen Wort: Ja, Petrus, das stimmt. Das hat dir der Heilige Geist gesagt. Und ich wiederhole es: Siehe, ich mache alles neu. Und das gilt für unser Leben. Siehe, ich mache alles neu. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist. Wenn du dir mein Vertrauen, wenn du das Bekenntnis auch wirklich lebst, ich bekenne mich zu dir, Jesus Christus, ich vertraue dir, dann ändert sich in deinem Leben etwas. Dann kommt der Geist Gottes in dich und dann erlebst du eine Wiedergeburt. Und ich hoffe, dass wir alle immer wieder eine solche Art Wiedergeburt, nicht, dass wir in einem anderen Wesen auftauchen, also nicht so esoterisch gedacht, sondern dass wir merken, ey, ich habe ein neues Lebensfundament bekommen und ich habe wieder Hoffnung, die ich gestern nicht hatte und ich habe wieder Freude, die mir gestern verloren gegangen ist und ich kann wieder mutig nach vorne schauen, auch wenn ich hinter mir viele Scherbenhaufen sehe. Und Jesus Christus ist wie beim Sohn, oder Gott selber ist wie bei seinem Sohn Jesus Christus, bei mir und in mir. Siehe, ich mache alles neu. Amen.